Upsi. Okay, Entschuldigung. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und diesmal zum allerersten Mal in einer ganz neuen Kombination. Nämlich erst einmal zu meiner Rechten, Hank. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Moin, moin.
Ja, und zu meiner Linken sitzt Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Thomas könntet ihr kennen von der wirklich ganz fantastischen Post-Rock-Folge, wo du ja von Talk Talk das Ganze hergeleitet hast, was mich schon sofort angesprochen hat. Also wer diese Folge noch nicht kennt, unbedingt anhören. Thomas, erster Auftritt bei unserem Podcast und heute kommt der richtig zweite Auftritt. Hank, wenn ich das richtig verstanden habe, übernimmst du heute die Führung und du hast uns ein Thema mitgebracht, was wir beide noch nicht kennen. Womit überraschst du uns?
Ich überrasche euch heute mit dem Thema Wave. Wave Music. Haben wir, glaube ich, in dieser Sendung schon das eine oder andere Mal besprochen. Es gibt aber noch ein Subgenre beim Wave.
No Wave.
Das haben wir auch schon.
Ja, genau. Ja.
Okay, wir lassen das. Ich gehe wieder nach Hause. nein, ich habe heute mitgebracht Dark Wave / Cold Wave. Ein Untergenre des New Wave, wie schon gesagt. Und da habe ich ein bisschen was zusammengestellt und könnten wir vielleicht drüber reden.
Ja, wunderbar. Ja. Dark Wave. Fällt mir jetzt spontan nur Gothic Rock Cure ein, so ungefähr die Ecke.
Gothic Rock ist gut, ist nah dran. Wir haben auch den sogenannten Cold Wave oder den Electro Wave und den Gothic Rock. Das passt alles dahin. Sagen wir mal, ich behaupte das jetzt einfach mal, die Mutter des Gothic Rocks, The Cure, ja, würde ich hier erwähnen und damit steigen wir auch ein. Das ist, also The Cure muss sein. Wer sie nicht kennt, wird sich freuen, das zu hören. Und wer sie kennt, wird sich, glaube ich, auch freuen. Wir haben natürlich im Dark oder Cold Wave noch ganz andere Namen, wie zum Beispiel Joy Division, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, die ich besonders liebe, und The Sisters of Mercy, die heute auch vorkommen, obwohl sie gar nicht vorkommen. dann haben wir Fields of Nephilim, Lords of the New Church, The Cocteau Twins. Ich mache jetzt mal ein bisschen Name-Dropping. Ne?
Kenne ich sonst gar nicht.
Und selbst Soft Cell oder auch Depeche Mode werden von einigen Leuten in dieser Richtung das eingeordnet.
Okay.
Ja, okay. Ja. Kommen aber auch nicht vor.
Es sind ja auch nur 5 Stücke, die wir hören werden, wahrscheinlich, oder?
Es 6 Stücke gibt es.
6. 6 Stücke gibt es. Für die kurze Variante.
Ja, okay. Also es ist natürlich wie immer so, dass wir ein Genre, selbst ein Untergenre, nicht abbilden können in der Komplettheit. Und deshalb habe ich einfach ein paar Perlen für mich rausgefischt, die wir uns anhören können. Wie gesagt, wieder eine sehr persönliche Zusammenstellung, wie wir das ja auch bei David Bowie schon hatten. Und da kann jeder natürlich sagen, ich kenne da aber noch viele, viele andere. Na klar, gibt's die. Aber ich habe jetzt einfach mal 6 Titel mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie euch gefallen könnten. Sogar ein von einer Band, von der ich vorher selbst noch nie irgendwas gehört hatte. Und habe da eine relativ bizarre Nummer mitgebracht. Ja, was gibt's zu erzählen? Oder vielmehr als Frage an euch gestellt, wie steht ihr dazu, zu diesen Bands? Ist das euer Ding oder eher nicht?
Bei mir hast du damit einen Nerv getroffen. Also The Cure sind für mich eigentlich eine der Bands überhaupt, mit der ich mich schon seit ich denken kann, beschäftige und immer auch wieder darauf zurückkomme. Also was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also jeder hat wahrscheinlich diese Erfahrung gemacht. Es gibt Phasen im Leben, wo man Musik gehört hat, rauf und runter, und irgendwann ist diese Phase vorbei und dann schämt man sich entweder dafür oder man hat sie vergessen und wundert sich dann Jahre später, dass man diese Musik jemals gehört hat. Bei The Cure ist es tatsächlich anders. Da habe ich wirklich immer wieder gute Erinnerungen dran und egal, ob ich jetzt die frühe Phase höre oder die späte, poppigere Phase, ich finde einfach, der Robert Smith ist ein großartiger Songschreiber, hat ein unglaubliches Gefühl für Stimmungen, sei es jetzt die düstere oder eben die etwas leichtere Art, aber was er gemacht hat, hatte immer Hand und Fuß und für mich immer noch einer der besten Musiker überhaupt auf dem Planeten.
Ja, super zusammengefasst, hätte ich auch nicht besser gekonnt. The Cure, wie gesagt, für mich die Mutter des Gothic Rocks, obwohl Robert Smith sich immer dagegen verwehrt, dass er so einkategoriert wird, aber das tun sie ja dann irgendwann alle. Ja. Ich kann mich erinnern, eine Szene aus meiner Jugend, also vor vielen, vielen Jahren, kam ein Freund damals zu mir, hatte die 17 Seconds LP unter dem Arm. Ich kannte The Cure da noch nicht und drückte mir die in die Hand und sagte, hör dir das mal an, Musik wie aus dem Kühlschrank. Mhm. Und deshalb würde ich auch vorschlagen, uns das mal anzuhören. Für alle, die es nicht kennen, jetzt kommt A Forest von The Cure vom zweiten Album 17 Seconds. Und für mich eins der Inselstücke, die man mitnehmen würde, wenn man denn auf die Insel muss.
Erinnerung wach.
Oder? Eine fantastische Nummer.
Ja.
Ich liebe die und Robert Smith, du hast es schon erwähnt, ein Genie. Übrigens das einzige immerwährende Mitglied der Band, die ja schon 76 gegründet worden ist, damals noch als The Malice. Und die haben sich dann irgendwann mal umbenannt, haben als erstes eine Single rausgebracht, die damals auch von John Peel dann entdeckt wurde und gefördert wurde. Das war Killing an Arab. Mhm. Und da mussten sie sich viel anhören wegen Ausländer- oder religionsfeindlicher Ansichten, was völliger Quatsch ist, hat damit gar nichts zu tun. Stammt nämlich als Zitat aus einem Buch, nämlich Der Fremde von Albert Camus. Daher stammt diese Textzeile, mehr weiß ich da jetzt auch nicht, hat aber mit Fremdenfeindlichkeit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja, The Cure.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich kenne ja natürlich das Stück auch, das ist ein absoluter Klassiker. Ich weiß, dass Cure auch immer dieser Darkwave zugeordnet werden, aber für mich, also ich bin ja ein großer Liebhaber dieser poppigen Cure, der Mid-80er Cure, bis Disintegration, würde ich mal so sagen. Und deswegen war das, was war jetzt, ich frage mal ganz platt, was war jetzt Dark an diesem Stück?
Naja, die Stimmung, die Haltung, das ist ja das, was Dark und Cold Wave auszeichnet. Ich meine, wir sind jetzt im Herbst und wir werden jetzt alle ein bisschen melancholisch. Und dazu passt diese Musik einfach, weil es immer um Abgründe geht und um Traurigkeit und Verlassenheit und ähnliche Stichworte. Das zieht sich durch das ganze Genre. Und gerade jetzt hier in dem Song, den wir gehört haben, A Forest, da geht es ja darum, dass Robert Smith davon singt, dass er ein Mädchen treffen will in einem Wald und sie kommt nicht. Und er ist allein und verlassen in diesem Wald mit seinen Gefühlen. Und das ist aber der rote Faden, der sich durchzieht.
Man kann sowas sagen wie Dark Darker Side of Post-Punk, ja?
Richtig.
Könnte man das so sagen?
Ja, absolut, absolut. Also kommt ja aus dem Postpunk oder ist, zum, ist zumindest gleichzeitig da gewesen. Absolut, ja. Und zu diesem Thema, lieber Raoul, hätte ich dann auch noch eine Auffälligkeit der Woche zu bieten.
Muss ich das Knöpfchen drücken?
Ja, pass auf. Drück dann, du mal das Knöpfchen.
Das Knöpfchen, ja. Und zwar, da kommt sie.
Ja, bitteschön, haben wir lange nicht mehr gehabt.
Tja, da sind wir wieder.
Ja.
Und die Auffälligkeit der Woche diesmal, ich hoffe, dass sie noch gültig ist, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, was ja wie immer die oberste Heeresleitung entscheidet. aber es geht um den 1. November und da erscheint nämlich das brandneue Album von The Cure seit vielen Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange das schon wieder her ist.
Vor allem, wie häufig haben die sich schon aus dem Musikleben verabschiedet und sind wiedergekommen? Meistens in Form einer Tour, aber Album gab es dann auch immer schon mal wieder überraschenderweise neues. Ne? Also
mehrmals ließen sie sich wie James Brown im Bademantel völlig erschöpft von der Bühne zerren, um dann wieder aufzutreten. Ja, genug davon.
Eine Frage noch. Habt ihr die Single gehört, die erste Single? Und
es gibt schon zwei Auskopplungen.
Aber ich habe die zweite nicht gehört. Die erste gehört. Also das Besondere, das Auffällige daran ist, es wird erst ab 3:30 gesungen.
Ja. Was jetzt ist nicht so ungewöhnlich ist. Ich meine, wo du gerade Disintegration erwähnt hattest, das Intro dauert ja auch mindestens so lange. Also, also das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gerne gemacht.
Und wir hören auch heute noch ein Stück, in dem eigentlich gar nicht gesungen wird.
Wie gefällt dir die Single?
Die erste fand ich nicht umwerfend, die zweite finde ich wesentlich besser.
Die ich gestern noch
gehört habe im Streaming, gefällt mir schon sehr gut. Aber für alle, die auf The Cure stehen, ist der 1. November wahrscheinlich dann auch ein Pflichttag, sich das zu besorgen. Das war die Auffälligkeit der Woche.
Ja, sehr schön.
Ja? Ja. Gehen wir weiter. Machen wir weiter. Gut, jetzt gehen wir in deutsche Lande. Denn auch in unseren Landen gibt es sowas wie Dark Wave oder Cold Wave. Wir gehen zu einer Band, die aus Hamburg stammt. Und zwar von Markus Reinhardt und Peter Heppner gegründet wurde. Diese Band heißt Wolfsheim. Seit 87 gibt es die Jungs und gelten als Wave Pop oder als Dark Wave, werden aber auch dem Synthie-Pop zugerechnet. Also da sind die Grenzen ja oft auch ein bisschen fließend. Aber auch hier haben wir es wieder zu tun mit melancholischen Texten, mit Bezug zu Einsamkeit und Verlassenheit und so weiter. Wie gesagt, der rote Faden. Und da habe ich ein Stück ausgesucht für euch heute. Übrigens, 5 Alben hat die Band gemacht, bevor sie sich dann 2007 zerstritten haben über irgendwas. Haben sie sich nicht einigen können, haben die Band aufgelöst. Es gab sogar Prozesse um irgendwelche Rechte. Und ich weiß, dass Peter Heppner, der Sänger, heute noch auftritt mit Titeln aus der Zeit. Aber wie gesagt, da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten. Keine Ahnung, haben sich 2007 getrennt und haben, wie gesagt, Moment, wo bin ich jetzt? Ein Zitat wollte ich bringen. Der Bandname bezieht sich auf eine Figur aus einem Roman, Der große Gatsby. Und das Zitat daraus lautet, es vereint heimisch Vertrautes mit der Faszination stiller Sehnsucht nach der unbekannten wilden Schönheit einer noch unberührten fremdartigen Welt. Das ist nicht von mir, sowas kriege ich nicht zusammen. Finde ich aber passend und bevor
das,
wir lange...
Das war jetzt also die Beschreibung des Wolfsheims dann.
Richtig,
in Gatsby, ja? Okay,
richtig, genau.
Verstehe.
Und 17. Februar 2003 erschien die Single, die wir jetzt hören, mit dem Titel Kein Zurück von Wolfsheim.
Weißt du noch, wie es war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt. Es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen.
Jo, kein Zurück.
Ja,
was sagt
Vergänglichkeit.
Ja,
ja. Ja, bei der Stimme. Also der Name Peter Heppner, ich habe ihn tatsächlich immer als englischen Namen ausgesprochen. Ich habe mich mit Wolfsheim nie so beschäftigt und dementsprechend hatte ich unter Peter Heppner immer jemand aus dem englischsprachigen Raum verstanden. Weil, also ich kenne von ihm Soloalben, die dann offenbar nach der Auflösung von Wolfsheim erschienen sind. Aber was mir jetzt gerade wieder auffiel, ich mag seinen Gesang nicht sonderlich.
Nicht?
Ach, nee.
Nicht?
Nee.
Interessant. Das finde ich jetzt komisch, weil ich mag den sehr.
Ja, also. Okay. Ja, nee, also das ist diese Haltung der Stimme, also das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also hat sowas fast so ein bisschen vom Ansatz, als wenn man so bewusst näseln würde oder so. Ja, also so irgendwie so. Ja, also ich weiß, irgendwie sträubt sich mir da irgendwie immer was. Für, und das ging mir jetzt auch gerade wieder so.
Ja. Ich fand Thomas eigentlich ganz sympathisch, als wir uns kennengelernt
haben. Ja, bei so einem Podcast.
Wundert mich wirklich, Thomas, weil ich wollte nämlich gerade damit einsteigen, ist das nicht ein schöner Gesang?
Ja. Sehr schön, ja. Also ich kann Thomas an dieser Stelle nicht beipflichten, ich finde die Stimme auch sehr spannend. Thomas, Papier. Ich finde die Stimme auch sehr spannend und mir fällt auch ein, der Name Heppner sagt mir auch was. Aber hat mir gut gefallen. Ich habe natürlich nur ein Problem, ich bin ein bisschen kleinkariert jetzt, weil wir haben ja in vielen verschiedenen Podcast-Folgen versucht zu definieren, was New Wave und Postpunk ist. Nun ringe ich dir gerade ab, The Dark Wave of Postpunk, und wir alle wissen, Postpunk ist auf jeden Fall 1900 irgendwie Mitte 80er gestorben und jetzt kommst du mit einem Album, was
Raoul, es gibt sogar Neopunk, der wird jetzt von jungen Bands
Neopunk,
wie zum Beispiel der Kölner Band Uniporn, die ich sehr schätze, die spielen Punk. Wann war Punk zu Ende? Ende der 70er.
Punk war eigentlich nie zu Ende, nach meinem Verständnis, oder? Oder gibt es
und Cold Punk Wave immer? Und Dark Wave und so weiter. Also wenn Leute das machen jetzt, in diesen Jahren, dann ist das doch immer noch das Genre. Also da würde ich doch jetzt nicht, also wir reden ja jetzt nicht explizit über Cold Wave aus den 80ern oder 70ern.
Ja, okay.
Das meine ich. Und dieses Stück war jetzt von 2003 und war für einen Zeitraum von 11 Wochen der erfolgreichste deutschsprachige Song in den deutschen Single-Charts. Also ich glaube, mehr Hit haben die nicht gehabt. Gehen wir schnell weiter, bevor der Raoul noch klein karierter wird. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir richtig zurück.
Ja.
Raoul, The Sisters of Mercy.
Ja. Ein tolles Album haben sie gemacht. Also nach meinem Verständnis. First and Last and Always.
Okay.
Nee?
Doch. Ja, doch, doch.
Aber?
Doch. Nee, ich erwähne die Sisters nur deshalb, weil ich sie jetzt gar nicht spielen werde.
Ach so, okay.
Sondern ein Spaltprodukt von den Sisters.
The Mission. Zwar,
No. Nicht so schnell, okay, liebe Freunde. Wir reden über The Sisterhood. The Sisterhood.
Kein Begriff.
Ja, aber das wird sich gleich ändern. Und zwar hat sich die Band The Sisters of Mercy wegen unvereinbarer Vorstellungen, wie es denn weitergeht mit den Sounds, haben sich zerstritten und getrennt. Ja? Andrew Eldridge, Kopf und ewiges, einziges Mitglied der Sisters, hat sich damals getrennt von seinen Kollegen Hussey und Adams, die dann The Mission gegründet haben. Da sind wir wieder. Auch im Prinzip Post-Punk und Wave, wenn du so willst, The Mission. Wollten sie aber eigentlich nicht. Sie wollten sich The Sisterhood nennen. Und da war aber der eifersüchtige Andrew Eldridge schneller, als er von diesen Plänen gehört hat, dass die beiden Jungs sich jetzt The Sisterhood nennen wollen, ist er hingegangen und hat ganz schnell mit Gastmusikern eine Band auf die Beine gestellt und eine Platte unter diesem Namen rausgebracht. So war der Name blockiert für die beiden anderen. Fieser Möb.
Ja. Fieser Möb.
Fieser Möb, der Andrew Eldridge. Ja, ja. Und dazu kann ich auch mal was erzählen. Es war nämlich so, dass Andrew Eldridge sich eigentlich für einen Schlagzeuger gehalten hat. Der war aber so schlecht, dass er während der Aufnahmen zu dieser Platte sogar die Trommelstöcke fallen lassen hat und man sich dann darauf geeinigt hat, einen Drumcomputer einzusetzen mit dem Namen Doc Avalanche. So heißt dieser Drumcomputer, der sich dann aber auch, weil ja dann die Sisters auch nach diesem Projekt The Sisterhood wieder weitergemacht haben, dann grundsätzlich mit dem Drumcomputer gearbeitet haben, haben keinen Drummer mehr gehabt. Und ich habe das Vergnügen gehabt, Andrew Eldridge persönlich zu treffen. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren für diverse Musiksendungen gearbeitet und habe in dem Rahmen, habe ich dann auch mal Andrew Eldridge getroffen in Hamburg und mich mit ihm unterhalten. Und da hat er erzählt, also als ich ihn dann auch fragte, warum denn die Sisters kein Drummer haben, da hat er gesagt, Drummer sind alles Idioten. Wir arbeiten nur noch mit dem Computer. Schön, dass wir wissen, dass er selber
gekränktes
auch
Ego
als Drummer gestartet ist, aber nicht, sich nicht wirklich durchgesetzt hat.
Spricht er Deutsch?
Er spricht Deutsch, ja.
Ja,
viele Jahre in Hamburg gelebt, vielleicht sogar immer noch, ich weiß gar nicht. Deshalb kommen wir jetzt zu diesem einmaligen Projekt The Sisterhood. Ich kann diese Platte wirklich nur empfehlen, wenn man auf diese Art von Musik steht. Ein tolles Stück, für mich besser als The Sisters. Dieses Seitenprojekt finde ich besser als The Sisters. Auf Mercy. Aber wie gesagt, das ist wieder nur Geschmackssache und vielleicht macht ihr euch selbst einen Eindruck. Auch hier wird gar nicht viel gesungen. Es wird etwas, ein bisschen gesungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hören wir uns an das Stück Jihad von The Sisters of Mercy, nicht, sondern von The Sisterhood. We'll be right back.
Vielleicht hättest du dem Eldridge mal ins Gewissen reden sollen, als ihr über Schlagzeuger gesprochen habt. Ich hasse Drumcomputer, ehrlich gesagt.
Ich muss mich dem beipflichten, ja. Also, furchtbarer Drumcomputer. Lieber Doc, nimm's nicht persönlich. Aber. Ja, nee, ist nicht. Also, First and Last and Always, dieses Klassiker-Album von Ihnen, ist. Finde ich besser.
Ja. Yeah. Okay.
Ja. War das die Band, die du meintest, die du vorher nicht kanntest?
Nein.
In deinem
nein,
Intro?
Nein, okay. Das kommt noch. Okay. Das kommt noch dicker für euch.
Hilfe.
Was er selber gesagt hat, der Herr Eldridge, ich wollte immer etwas völlig anderes machen, aber egal, was wir taten, es war letztendlich doch immer dasselbe. Damals wollte ich herausfinden, wie es ist, Songs ohne Rock-Song-Strukturen und vor allem ohne Gitarrenparts aufzunehmen. Und das zieht sich durch dieses ganze Album. Gut, kann man mögen, muss man nicht. Ich mag es sehr. Hören sollte man es allerdings mit erheblicher Lautstärke, weil ich finde, das hat damit zu tun. Also mir kommen dann so Bilder von irgendwelchen dunklen Kellern in den 80ern, in denen man solche Musik gehört hat. Und
die berühmten Keller wieder.
Die berühmten Keller, da sind sie wieder. Und da gehört das auch hin. Freut mich, dass ihr so begeistert seid von diesem Songbeispiel. Ich kann mich kaum davon trennen, gehe aber trotzdem weiter. Und wir gehen wieder zurück in die frühen 80er. Und zwar mit einer Band, die unter meinem Radar gelaufen ist, das muss ich wirklich sagen. Habe ich nicht so wahrgenommen, habe ich jetzt im Rahmen meiner Forschungen zu dieser Folge wiederentdeckt. Eigentlich hatte ich sie schon vergessen. Es geht um Mon Amour. Mal gehört?
Mon Amour, nee. Da muss ich passen, leider.
Und zwar nicht wie das französische Mon Amour, sondern Mona? Moore. Die Dame nennt sich Mona Moore, heißt aber eigentlich Sabine Predi, kommt aus Hamburg, 60 ist sie geboren, Sängerin, Musikerin, Produzentin und Taekwondo-Sportlerin. Mhm. Taekwondo. hat tatsächlich 6 Alben produziert zwischen 88 und, Achtung, 2024. Also die ist noch aktiv und das letzte Werk ist tatsächlich in dem Fall 23 entschieden, obwohl es schon 2019 produziert worden ist. 82 hat sie angefangen, die Dame, und hat eine Band gegründet, Mon Amour und die Mieter. Die Mieter waren...
So wie Nebenmieter oder so, Nachmieter? Oder?
Die Mieter.
Also die Band, Vermieter und Mieter.
Die ja. Mieter, ja, okay, genau. Okay. Also nicht irgendwas Englisches, Mieter oder so, sondern tatsächlich die Mieter. Und die bestanden aus Teilen einer Band, die von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, nämlich die Einstürzende Neubau.
Ach was.
Okay. Ja, Mark Chung, FM Hein Einheit und Alexander Hacke, allerdings ohne Mastermind Blixer Bargeld. Also das war auch jetzt wieder ein Nebenprodukt von den Neubauten mit Mon Amour zusammen. Und die haben das 82 haben die angefangen. Die Mon Amour selber hat aber außer ihrer ersten Aufnahme, was nur eine EP war, dann nichts mehr auf Platte produziert, sondern ist immer nur live aufgetreten. Für viele Jahre nur live aufgetreten, hat aber keine Tonträger rausgebracht. Ist dann aber irgendwann entdeckt worden von nämlich dem Produzenten Dieter Meier, den wir ja kennen von der Band
Yellow.
Ja. Der hat die damals entdeckt für sich und gefördert. Und auf ihrem Debütalbum von Mon Amour, wie gesagt, die mir fast in Vergessenheit geraten ist, da spielten dann aber auch solche Leute wie Jean-Jacques Burnel und Dave Greenfield, beide von der Band The Stranglers. Also die hatte schon richtig gute Kontakte. Was wir aber hören werden, habe ich das jetzt? Ja, richtig. Wir hören jetzt eine Aufnahme von 2019, also viel, viel später. Und ich finde, dass die aber auch wiederum gut in unser Genre passt heute. Die hat sie zusammen aufgenommen mit Bettina Köster, die wir kennen von Malaria. Wir hatten das schon mal, Raoul.
Ja.
Malaria.
Ja, die habe ich nur durch dich kennengelernt, weiß ich noch. Da hat über deine bei deiner neuen Deutschen Welle-Folge, ne, hast du die erwähnt,
genau.
Die auch persönlich auf einer Party, glaube ich, getroffen hast. Oder?
Ja,
ich weiß das alles noch.
Ja, die habe ich auch getroffen.
Und Blixer Bargeld hast du auch mal irgendwo, hast du auch erzählt, in Berlin, in der Kneipe, hat er da übernachtet oder gewohnt fast und da hast du ihn.
Naja, also Blixer Bargeld hat gewohnt bei Bettina Köster im Laden,
nämlich das meinte ich.
Der Laden Eisengrau, damals ein Treffpunkt der Westberliner Punk- und Wave-Szene. Da habe ich den dann auch mal gesehen, ja. Mit dabei ist auch Anja Huwe von der Band X-Mal Deutschland. Auch eine sehr interessante Band, die ich hätte heute spielen können, was aber aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert. Deshalb hören wir sie jetzt einfach nur zusammen mit Mon Amour mit dem Titel Delinquent aus dem Jahre 2023.
Du sagst, ich will zu viel. Schreib es an die Wand, schreib es ins Gehirn, schreib es auf die Stirn, schreib es tief dort rein. Du weißt, ich höre trotzdem nicht, ich will für immer dein sein. Du sagst, Baby, magst dich, will zu viel. Ich will zu viel.
Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn nicht, lasst es nicht Mon Amour hören, weil die Dame ist nämlich, die besitzt den dritten Dan im Taekwondo und war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Jawohl.
Okay, also ich finde das ganz hervorragend. Ja.
Nee. Aber mal ehrlich, mir hat es wirklich gut gefallen. Also auch die Stimme. Und zwar bei der musste ich dann wiederum an eine andere Sängerin denken, die aus Berlin kommt. Andrea Schröder heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Nee. Die hat auch so eine raunende Stimme und hat auch, ich weiß jetzt nicht den Namen dieses Albums, aber da hat sie zum Beispiel auch Bowies Heroes in der deutschen Version gesungen und echt eine super Version, finde ich. Mhm, und deswegen, also das hat mich sehr dran erinnert und auch musikalisch muss ich sagen, ja, werde ich mir mal genauer anhören,
auf jeden Fall. Lohnt sich.
Sehr interessant.
Also immerhin sechs Alben, die man sich anhören kann.
Also ich habe die, es hat so ein bisschen so einen leichten Rockabilly-Touch gehabt durch die.
Ja, durch diesen Shuffle-Rhythmus.
Ja, und auch die, weil die Gitarre war nicht der Bass, ne, glaube ich, die Gitarre. Verblüffend. Ich kann im Moment nur mit dem Oberthema Darkwave komme ich nicht. Das kriege ich da irgendwie nicht rein. Aber das ist halt mein persönliches Problem. Ich fand das aber gut.
Ja, aber auch da, auch da wieder die Verbindung, denke ich, einfach durch die Texte, durch diese immer wiederkehrende Verlassenheit, Einsamkeit, immer die Frage, wo bist du, warum bist du weg und warum bin ich allein. Das vertiefen wir noch heute, ne? Das wird noch heftiger für dich, Raoul. Okay. Ist aber auch aktiv als Produzentin von Filmmusik, wie zum Beispiel in dem durchaus bekannten Film Gegen die Wand von Fatih Akin, hat sie die Musik beigesteuert. Also eine sehr umtriebige Dame, die auch immer noch aktiv arbeitet. Mon Amour. Ja, kennen wir die jetzt auch. Mhm. Gehen wir weiter. Und jetzt wird es richtig hart für uns alle. Ich habe bei meinen Recherchen eine Band entdeckt, von der ich vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Und dieses Schmankerl möchte ich euch nicht vorenthalten, was jetzt kommt. Wir reden über eine Band namens Clair Obscur. Claire Obscure aus Frankreich.
Der Name sagt mal was, ehrlich
gesagt. Tatsächlich?
Nein. Ja.
Ich hatte den noch nie gehört. Wurde auch 81 schon gegründet von den Brüdern Damerval. Ich bin in Französisch eine vollkommene Niete. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Aber ich denke mal, es klingt so ähnlich wie Thierry Damerval. Und jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Das ist nämlich der dritte im Bunde. Die Brüder heißen Demarte, Christoph und Nicolas Demarte. Und da sind auch die beiden, die es dann letztendlich immer noch gibt, oder die beiden einzigen festen Mitglieder dieser Band. Der erstgenannte ist dann auch irgendwann ausgeschieden. Claire Obscure entstammt als Begriff damit gemeint ist eine Maltechnik. Eine Maltechnik, die mit Licht und Schatten arbeitet und von Rembrandt immerhin auch gerne benutzt wurde. Daher der Name. Und die ersten Gehversuche sind, wie gesagt, von dieser Band aus 81, die sich dann aber auch von einer Band hin zu einer Performance-Gruppe gewandelt haben, die ganz eigenartige Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die musikalische Begleitung von irgendwelchen Riesen-Events, wenn Gamer aufeinandertreffen. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ja, diese Gamer, ich weiß nicht, wie man das nennt, 10.000 Leute in einer Halle schauen anderen zu, wie sie gamen. Dazu machen die dann Live-Musik, also sehr interessante Leute. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist, dass diese beiden französischen Herren in ihrem Cold Wave Deutsch singen. Und und da habe ich jetzt eine Single gefunden. Warum auch immer die Deutsch singen, keine Ahnung. Ich habe eine Single gefunden in den Weiten des Netzes, von der, also es gibt über die Band relativ dürftige Angaben nur. Und von wann diese Single ist, konnte ich nicht herausfinden. Ich habe kein Datum gefunden. Ich weiß nicht, ob sie aus den 80ern ist. Oder relativ neu, weil sie sind ja immer noch aktiv. Aber lassen wir es einfach mal auf uns wirken und hören jetzt von Claire Obscure das Stück Es war einmal im kalten Frankreich.
Es war kalt und dunkel und alles war ruhig. Die Luft war unwirklich.
Claire Obscure. Obscure, ich weiß nicht. Also Fans unserer Sendung würden jetzt wahrscheinlich alle schreien, da singt doch Stefan. Leider ist er heute nicht da, sonst könnten wir ihn fragen, ob er jemals was von dieser Truppe gehört hat. Ich vorher jedenfalls nicht.
Ja, also wie gesagt, ich habe es ja gerade schon, als die Musik lief, gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt vielleicht einen Bandnamen durcheinander kriege. Ich glaube nämlich, es gibt noch eine Band, die heißt Obst Obskur, und möglicherweise bringe ich da was durcheinander, weil das habe ich definitiv noch nicht gehört. Und aber es entbehrt nicht einer gewissen Komik. Allein die Aussprache ist ja schon hörenswert und warum auch immer sie sich dafür entschieden haben, das auf Deutsch zu singen, aber möglicherweise assoziieren sie damit so diese Verlorenheit und so weiter. Ne? Das kann man natürlich aus einer Außensicht so mit Deutschland verbinden.
Ja, vielleicht ist es einfach so dieses Klischee der deutschen Melancholie, die irgendwie betonen wollen, warum auch immer sie darauf gekommen sind.
Aber es ist auf jeden Fall schon mit einer ironischen Brechung. Also, das würde ich jetzt nicht so bewerten, dass es tief ernst gemeint ist, das Ganze. Aber gefällt mir.
Ich sehe es genauso. Also ich glaube, die wollten sich einfach auch einen Spaß daraus machen. Ne? Einfach dieses Genre zu bedienen, mit dann aber auch mit viel Klischee und deshalb vielleicht auf Deutsch. Sie haben noch ein paar andere Titel auf Deutsch auch. Kann man auch selber bei unserem Lieblings-Spotify nachhören unter Claire Obscure. Mhm. Interessante Sache, finde ich. Und habe sie deshalb auch reingenommen, weil, wer hat das jemals gehört? Ne?
Ja. Also ich musste auch schallend lachen. Ich musste auch an Stéphane denken, in dieser entzückende französische Akzent. Und dann haben wir noch die Dark Wave Elemente, diese blubbernde Bass, glaube ich, elektronischer Bass, der da reinkommt. Da leuchtet es mir ein, dass es hier einen roten Faden auch gibt. Mhm. Wirklich ein Schätzchen, was du da ausgegraben hast.
Kriegen wir mit dir noch die Kurve heute?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Ich glaube, weil
freu dich aber nicht zu früh.
Nein, bin ich einfach zu kriegen. Ich glaube, weil mit der letzten Nummer werden wir dich wieder kriegen, okay. So richtig. Übrigens auch eine Band, die schon gespielt worden ist in unserer Geschichte, und zwar von Jim, glaube ich, damals gespielt worden ist. Es geht um die Band The Sound, die ich auch persönlich sehr hoch schätze. Eine Band, die auch 6 Alben produziert hat zwischen 1980 und 1999. Da geht es vor allen Dingen um den Sänger und Gitarristen Adrian Borland, der für mich dieses Ding Dark Wave so und Cold Wave so trägt durch seinen Gesang, vor allen Dingen aber durch seine Texte. Denn Adrian Borland litt während seiner ganzen Zeit an Depressionen. Und das ist ja auch das Thema, was sich durch dieses Genre eben, wie wir heute schon mehrmals gesagt haben, so durchzieht. Und gerade bei The Sound, finde ich, klingt es besonders stark heraus. Diese Platte, die wir jetzt hören werden, ist die erste von The Sound mit dem Titel Jeopardy. Ist 1980, wie gesagt, erschienen, und der Titel, den wir hören werden, ist Can't Escape Myself. Also ich kann von mir selbst gar nicht mehr flüchten. Das ist auch so gemeint. In dem Song geht es darum, genau um das, dass Borland sich gefangen fühlt in sich selbst und keinen Ausweg sieht. Das ist jetzt kein fröhlicher Song, den wir hören werden. Sind sie übrigens alle nicht von The Sound, aber das macht es eben auch aus. Also die halten nicht hinter dem Berg mit ihren Gefühlen und in ihren Schwierigkeiten. Es war sogar so, dass die letzte Platte, Thunder Up, ist 1987 entstanden, und danach hat sich die Band trennen müssen aufgrund von Borlands psychischer Erkrankung, die dahin führte, dass er sich dann auch das Leben genommen hat im Jahre 1999. Und auch der Keyboarder Max Myers ist früh gestorben, und zwar an AIDS. Also das Drumherum, was diese Band angeht, ist jetzt nicht so lustig und nicht so locker. Ich mag die Band trotzdem sehr, weil sie eben genau zu dieser Thematik einfach auch großartige Musik gemacht hat. Und da gibt es sogar eine Stimme von einem Kritiker, Mike Dudley, der gesagt hat, die Vergangenheit und ihre Tragödien sind immer bei uns, aber wir können so viele großartige Songs retten und in die Zukunft tragen, um sie nicht nur für Fans, die noch zuhören, am Leben zu erhalten, sondern auch für diejenigen, die sie noch nicht entdeckt haben. Und vielleicht treffen wir da jetzt auf ein paar offene Ohren, was diese Band angeht und ihre Songs. The Sound, und der Titel ist Can't Escape Myself.
so many feelings pent up in here. Left alone, I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning. Just want to break out, shake off this skin. Escape myself.
Und?
Super. Also ich bin ja großer Fan dieser Zeit und ich mag diesen Sound, hat mich ein bisschen an Gang of Four erinnert, gerade das die Strophe, dieses ganz knappe, eng verzahnte zwischen Bass spielt auch eine große Rolle, ne, bei so Musik, sehr charismatischer Sänger. Tolles Stück, ja.
Ja, wobei er selber sich sogar tatsächlich noch mehr auf Joy Division und der Echo and the Bunnymen waren auch Vorbilder für Borland und The Sound.
Joy Division hat man da auch deutlich.
Hat man gehört, ne?
Gehört schon, ja. Aber was du zum Bass sagst, das finde ich auch sehr interessant und auch treffend, denn ich meine, mit The Cure, mit dem wir heute begonnen haben, da ist der Bass ja auch sowas von wichtig gewesen. Also das war auch immer wieder einer der Gründe, warum ich mich mit dieser Band so auseinandergesetzt habe, weil ich meine, ich selber spiele ja Bass und ich finde immer wieder großartig, was für prägnante Bassläufe die kreiert haben, die ja dann häufig sogar die ganzen Songs geprägt haben, mehr als vielleicht sogar noch die Gitarre oder sonstige andere Instrumente. Mhm. Also insofern, diesen Sound, den mag ich auch nach wie vor unheimlich gerne. Ja,
ja, und dazu passt ja auch das Zitat, was ich da vorhin noch vorgelesen habe, worauf Raoul noch reagiert hat. Das ist ja ein bisschen auch unser Auftrag, die Songs zu retten und zu transportieren und Leuten auch nahe zu bringen, die das vielleicht alles noch gar nicht gehört haben. Hoffentlich ist es gelungen, ja?
Oh ja,
zwischen The Cure und The Sound waren doch auch einige Songs, die teilweise auch für Erheiterung gesorgt haben, was ja nicht so
oder
verkehrt
polarisiert ist.
Polarisiert. Ja. Ah, ich hoffe, es hat euch gefallen würde dann diese Sendung auch beenden.
Vielen Dank.
Danke.
Schönen Grüßen an unsere Mitstreiter Jim und Stefan. Wo immer sie auch sich rumtreiben.
Ja, in der Weltgeschichte. Es gibt viel zu tun.
Natürlich.
Ja, dann macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Yeah. Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.